Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Und mit einer Literaturnobelpreisträgerin, die sich nicht einschüchtern lässt. Svetlana Alexejewitsch sagte heute in Minsk: Vor den Augen der Welt entsteht eine Nation, die belarussische Nation. Etwas, worauf ihr Volk stolz sein kann.
Это у нас на глазах делается нация, делается белорусская нация, белорусский народ. Я думаю, каждый из вас сегодня, ну, гордится своим народом. Если честно признаться, у нас этого чувства еще недавно не было. То есть белорусы вдруг стали народом, о котором узнал весь мир.
Wir haben sie dabei beobachtet, wie sie heute bei der Polizei erscheinen musste und diese Worte sagte. Und gleich fragen wir, ob es richtig war, die große Berliner Corona-Demo am Wochenende zu verbieten und ob dieses Verbot nicht vielleicht zur Radikalisierung beiträgt. Was schrieb der einst mal ernstgenommene Sänger Xavier Naidoo bei Telegram Anfang der Woche für alle Teilnehmer der Corona-Demo am Wochenende? Bitte wickelt 100 Kilometer vor Berlin das Handy in Alufolie ein. Ausschalten reicht nicht. Dieser Tipp ist jetzt gegenstandslos, wenn ein Gericht nicht noch anders entscheidet. Die Demo ist nämlich heute verboten worden. Fragen wir die Schriftstellerin Nora Bosson, die schon die Gelbwesten-Proteste in Frankreich beobachtet hat und sich immer wieder zur Corona-Situation in Essays äußert. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
War es richtig, die Demo abzusagen, sie zu verbieten?
Ich denke, so wie es jetzt passiert ist, war es richtig oder ich halte es für richtig. Man muss, glaube ich, ganz klar unterscheiden zwischen der Frage, hat man sie abgesagt, weil zu erwarten ist, dass bestimmte Regeln nicht eingehalten werden. Bei der letzten Großdemonstration zu diesem Zweck in Berlin ist das passiert. Da wurden Abstands- und Mund-Nasen-Bedeckungsregeln nicht eingehalten. Und das wurde bewusst, willentlich und absichtsvoll gemacht. Das heißt, aus diesem Grund finde ich es legitim, dass man zum Schutz der öffentlichen Sicherheit das absagt. Ganz sicher geht es nicht, so etwas abzusagen, weil einem die Meinung nicht passt. Also man muss, wenn irgendjemand meint, dass die Erde eine Scheibe ist, dann kann mir das missfallen und ich kann es auch wissenschaftlich falsch finden. Aber ihm deswegen ein Demonstrationsrecht abzusprechen, das wäre ein falsches Signal und das wäre auch rechtlich wie demokratietheoretisch fatal.
Was die Hygienevorschriften angeht, genau damit haben es ja auch die Berliner Behörden begründet, das Verbot dieser Demonstration, dass eben davon auszugehen sei, dass die nicht eingehalten werden. Nach der Erfahrung Anfang August, sollte man da nicht als Behörde vielleicht einfach abwarten, als Polizei abwarten und dann entscheiden vor Ort und eben sofort auflösen?
Ja, das mag sich theoretisch wahrscheinlich ganz hübsch anhören. Ich weiß noch nicht so genau, wie das dann ist, wenn 20.000 Menschen da sind und ob das sozusagen noch verhältnismäßig ist und ob es überhaupt noch handelbar ist von der Polizei. Deshalb glaube ich, dass man wirklich vor allem darauf Acht geben muss, dass es nicht darum geht, dass hier den Menschen das Demonstrationsrecht genommen wurde, sondern dass es darum geht, dass wir alle ein Demonstrationsrecht haben in diesem Land und dass auch Rechtswege beschritten werden können. Und das wird ja auch gemacht von den Veranstaltern zum Teil, um das nochmal zu prüfen. Und das kann dann auch ein Gericht prüfen. Aber dass es nicht geht, dass man ein Demonstrationsrecht missbraucht und dass, wenn es bestimmte Regeln und Auflagen für eine Großdemonstration in dieser derzeitigen problematischen, komplizierten Situation gibt, wenn man die vorsätzlich missachtet, dann verwirkt man sein Recht. Und das bedeutet nicht, dass man es nicht per se hat.
Die Veranstalter haben ja schon angekündigt, dennoch Wege zu finden, um zu demonstrieren. Dann erleben wir ja auch eine Radikalisierung in den Netzwerken, die heute schon zu beobachten war im Laufe des Tages nach diesem Verbot. Es, wie gesagt, gibt Aufrufe, dennoch zu demonstrieren. Von Gewalt ist sogar die Rede, von Waffen. Ist da nicht die Gefahr, durch dieses Verbot Menschen zu radikalisieren?
Ich glaube, die Menschen radikalisieren sich ohnehin derzeit, aber das sind ja auch nicht alle. Und ich glaube, es hilft viel mehr zu schauen, welche besonderen und klugen Stimmen gibt es aus der Gruppe derer, die die Maßnahmen für nicht mehr verhältnismäßig halten. Ich glaube, eine Pluralität in unserer Debatte und in unserer Diskussion wäre sehr viel sinnvoller, als jetzt eine solche Großdemonstration durch Berlin ziehen zu lassen. Und diese Pluralität, die ist wichtig, die vermisse ich vielleicht auch ein bisschen, auch wenn ich durchaus kein Problem habe mit irgendwelchen Mund-Nasen-Schutzvorrichtungen in Supermärkten. Aber ich glaube, dass man durchaus die Verhältnismäßigkeit und auch die juristische Verankerung dieser Maßnahmen hinterfragen kann und hinterfragen sollte. Und es ist zivilgesellschaftlich absolut wichtig ist und dass auch kleine Demonstrationen, die sich an so etwas halten, absolut zulässig sind und sinnvoll sind, auch wenn ich vielleicht nicht deren Meinung teile. Aber da würde ich auf jeden Fall immer für eintreten. Nur, wie gesagt, es ist wirklich die Frage, ob man in dieser Situation eine Riesendemo oder mehrere Großdemonstrationen zulassen muss, bei denen sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen bereits deutlich von den Auflagen distanziert haben.
Weil Sie von Pluralität gesprochen haben, das gibt ja auch eine große, ich sag mal, Binnenpluralität bei den Corona-Gegnern. Das ist eine sehr bunte Mischung, die wir da auch Anfang August erlebt haben, ne? Bei der ersten Demonstration mit Zehntausenden Teilnehmern, ich sag mal, Friedensaktivisten, Impfgegner, Althippies, Prepper, 5G-Verweigerer, was haben wir noch? Reichsbürger sind dabei, Rechte, Rechtsextreme, Cannabisraucher. Also das ist ja eine sehr bunte Mischung von Menschen. Besteht die Gefahr, dass man die alle in eine rechtsextreme Ecke drängt?
Ja, das glaube ich schon. Ich glaube, da muss man die einzelnen Beteiligten auseinanderhalten. Ich finde es, das hat mich aber letztes Jahr schon bei den Gelbwesten irritiert, ich finde es komisch, weshalb Leute, die keine rechtsextremen Ansichten haben, bei einer Demonstration mitgehen, wo deutlich rechtsextreme Tendenzen zu sehen sind und zu spüren sind. Das würde ich persönlich nicht machen und ich würde auch jedem davon abraten. Aber trotzdem sind natürlich nicht alle, die da mitlaufen, rechtsextrem. Ich glaube, dass es bestimmte ansatzweise völkische Tendenzen auch bei einigen von diesen Esoterikern gibt. Also ich würde jetzt auch nicht alle, die sich nicht eindeutig dem rechtsextremen Lager zuordnen lassen, sofort in, weder würde ich sie in Generalverdacht noch in Generalschutz stellen. Ich glaube, da gibt es auch einige, wo das Völkische ein bisschen versteckter auftritt. Trotzdem, aber da muss man eigentlich viel mehr an die Teilnehmer und die Teilnehmerinnen appellieren. Distanziert euch doch bitte von jenen, die eure Hinterfragung von dem, was gerade passiert, benutzen, um tatsächlich verfassungsfeindlich zu agieren. Und distanziert euch von denen, macht eure eigene Demonstration und sucht euch vielleicht doch genauer aus, mit wem ihr auf die Straße geht.
Aber wie konnte es denn überhaupt passieren? Man hatte ja schon gehört, dass jetzt an dem Wochenende für die geplante Demonstration sich auch viele sehr weit rechts stehende, auch Rechtsextreme angekündigt haben, sogar noch mehr zum Teil als bei der ersten Demo Anfang August. Wie konnte es eigentlich passieren, dass der Ruf nach Freiheit, sage ich jetzt mal im allgemeinen Sinne, auch die Kritik an den Corona-Maßnahmen von rechts außen gekapert wurde?
Ich glaube, dass Rechtsaußen oder die neuen Rechten darauf gewartet haben. Also wenn man sich zum Beispiel jemanden wie Thor von Waldstein, einen neurechten Denker, ansieht und sich anschaut, was er schreibt, der will einen Umsturz und er schreibt in seinem Buch Metapolitik, dass er eigentlich nur auf einen Moment der Krise zu warten ist und der sei dann zu nutzen. Das heißt, dass genau diese Leute diese Gelegenheit einer instabilen gesellschaftlichen Situation ausnutzen, das finde ich überhaupt nicht überraschend. Die Frage nach Freiheit muss man, glaube ich, zweifach beantworten. Es gibt eine liberale Idee von Freiheit und da endet die Freiheit jedes Einzelnen in dem Moment, in dem die Freiheit eines anderen gefährdet wird. Und es gibt eine Vorstellung von souveräner Freiheit. Das ist etwas, was mit nationalsozialistischer oder faschistischer Freiheit, in Anführungszeichen, besser einhergeht. Das heißt, die Souveränität, dass sich niemand meine Angelegenheiten einmischen darf. Also so etwas, was damals gegen den Versailler Vertrag aufgebracht wurde. Das ist aber auch etwas, wo dann tatsächlich jemand, wie ein, der vielleicht wirklich harmlose Impfgegner-Ideen hat, zusammenpasst mit Rechtsextremen. Und das ist eine ganz andere Vorstellung von Freiheit, die nämlich meine eigene Freiheit über die Freiheit der anderen stellt. Und das halte ich für hochgradig problematisch. Und dazwischen gibt es aber ganz sicherlich auch wirklich Leute, die sich fragen, wie die Verhältnismäßigkeit der Corona-Maßnahmen aussieht und wo das eigentlich hinführt. Und solche Fragen zu stellen, finde ich absolut legitim. Nur würde ich diesen Menschen raten, sich von den anderen Gruppen doch zu distanzieren und lieber in einen klugen Diskurs einzusteigen.
Kommen die kritischen, ernstzunehmenden Corona-Stimmen genug zu Wort?
Es kommt ein bisschen darauf an, wo man sich umschaut. Also ich erinnere mich, dass Christoph Möllers mal ein Interview dazu gegeben hat, den ich für erstens sehr klug halte und zweitens, der auch bereits im März oder Anfang April Fragen gestellt hat, klug juristisch formulierte Fragen. Das kann er natürlich besser als Jurist als ich in dem Bereich. Und solche Stimmen würde ich mir tatsächlich mehr wünschen, vor allem in dieser Ausgewogenheit. Also nicht jemand, der ganz radikal sagt, nein, das geht alles gar nicht oder das muss alles noch viel strenger sein, sondern wirklich aus seinem Fachbereich heraus.
Also fundierter
genau
und reflektierter.
Schaut, liest,
ja?
Genau, schaut. Und das muss natürlich im besten Fall müssen das mehrere Stimmen sein, im besten Fall müssen es auch Stimmen sein, die sowohl fachliche Kompetenz im hohen Maße haben, wie auch Kommunikationskompetenz. Also dass es nicht ein reiner Fachdiskurs bleibt, sondern dass es tatsächlich auch vermittelbar ist.
Das sind dann die rationalen, analytischen, intellektuellen Stimmen. Aber was mit den vielen Menschen, ich sag mal Zehntausende, Hunderttausende vermutlich auch, die an die Grenzen ihrer sozialen und psychischen Belastbarkeit kommen in dieser Corona-Krise? Alleinerziehende Eltern, Gastronomen, selbstständige Künstler. Ich sag mal so, muss man da die Pfeile des wütenden Geschicks erdulden mit offenem Ausgang oder wohin mit dem Frust?
Nein, das glaube ich nicht. Also man muss nichts erdulden, sondern man muss sich selbst versuchen, in dieser Situation zurechtzufinden. Und ich glaube, da ist sehr wichtig, und das ist etwas, was von Anfang an, glaube ich, zu einer großen Verunsicherung geführt hat, dass man keine Perspektive so richtig bekommen hat. Und dass es da auch eine gewisse Organisationsschwäche gab, wenn man sich zum Beispiel jetzt die Schulöffnung anschaut, dass die Schulen nach den Sommerferien wieder öffnen, ist jetzt ja nicht so wahnsinnig überraschend. Das weiß man, wann das ist. Und dass jetzt doch alle ein bisschen überfordert sind, wie das abläuft, hätte man vielleicht besser planen können. Es würde sehr vielen Leuten eine sehr große Entlastung bereiten, wenn klar wäre, wann passiert was, wann gibt es welche Lockerungen, wann ist was und was wieder möglich und nicht so ein Abwarten und eine diffuse Zukunft hinaustreiben. Aber ich glaube, dass all jene oder ein Gros der Leute, die mit einer wirklich radikalisierten Wut jetzt reagieren, das sind nicht einfach die überforderten Alleinerziehenden oder die Restaurantbetreiber, die einfach starke Umsatzeinbußen haben. Diese Sorgen nehme ich absolut ernst und die müssen auch gesellschaftlich ernst genommen werden. Aber das führt nicht zu einer radikalisierten Wut. Das ist, glaube ich, etwas, was sich eher an eine destabile Situation ansetzt und dadurch einen bestimmten Katalysator erhält und diese Radikalisierung vorantreibt.
Inspiriert Sie diese Debatte eigentlich als Schriftstellerin zu Texten?
Wenn dann zu journalistischen Texten, ich glaube, den großen Corona-Roman möchte ich nicht schreiben.
Warum nicht?
Ich glaube, da wird es in 2 bis 3 Jahren genug geben. Und es gibt andere Themen, die mich sehr interessieren. Ich glaube aber, dass wir sehr viel über den Zusammenhalt von Gesellschaft lernen. Und das muss man gar nicht eins zu eins in einen Corona-Roman ausformulieren, sondern die Frage danach, was ist Solidarität? Die Frage danach ist, wer hält eigentlich zusammen, wenn es hart auf hart kommt? Dieses, was wir im April erlebt haben, dieser Rückzug in gesellschaftliche Kleinstgruppen wie die sogenannte Kernfamilie, was ein relativ konservativ reaktionärer Begriff ist und andere Formen plötzlich hinten überfielen. Das erzählt uns viel darüber, wo unsere Gesellschaft gerade steht und auch beispielsweise die häufig genannte Überlastung von Müttern, von berufstätigen Frauen, die auch Kinder haben, zeigt, dass wir mit der Emanzipation noch überhaupt nicht so weit sind, wie wir uns gerne manchmal einreden wollen. Denn sonst hätten wir genauso viele Geschichten über berufstätige und überlastete Väter gehört. Und das war dann doch nicht der Fall. Also ich glaube, als Beobachtung, das klingt jetzt ein bisschen zu distanziert, als wirklich, sagen wir mal, schriftstellerisch Beobachtungssituation ist das natürlich ja sehr lehrreich.
Die Schriftstellerin Nora Bosson nach dem Verbot der Corona-Großdemonstration am Wochenende in Berlin. Ich danke Ihnen sehr.
Sehr gern.
Die belarussische Führung versucht also seit Tagen, die Opposition einzuschüchtern. Mit Gewalt, mit martialischen Auftritten des Präsidenten, Drohungen, den Arbeitsplatz zu verlieren oder aber indem sie prominente Vertreter des Widerstands vorlädt. Zum Beispiel die Literaturnobelpreisträgerin Svetlana Alexejewitsch. Florian Kellermann über einen denkwürdigen Moment heute in Minsk.
Mit Applaus wurde Svetlana Alexejewitsch vor dem Gebäude der Ermittlungsbehörde empfangen. Etwa 100 Anhänger und Journalisten hatten sich eingefunden. Mitglieder aus dem sogenannten Koordinierungsrat der Opposition begleiteten die 72-Jährige. Die Literaturnobelpreisträgerin gab sich zuversichtlich. Ich bin völlig ruhig, ich fühle mich nicht schuldig. Was wir tun, ist nicht nur legal, sondern auch bitter nötig. Denn wenn wir uns spalten lassen, dann schlittern wir in einen Bürgerkrieg. Unser Ziel ist es dagegen, die Gesellschaft zu einen und die politische Krise zu überwinden. Svetlana Alexejewitsch gehört dem Präsidium des Koordinierungsrats an. Dieser sucht den Dialog mit Machthaber Alexander Lukaschenko, um neue demokratische Präsidentschaftswahlen abzuhalten. Lukaschenko wies dies zurück. Den Mitgliedern des Koordinierungsrats warf er vor, einen Staatsstreich zu planen. Ihnen droht deshalb eine mehrjährige Haftstrafe. Svetlana Alexievich betonte, dass sie sich nicht einschüchtern lasse. Vor unseren Augen entsteht jetzt die belarussische Nation. Und ich denke, die meisten hier sind stolz auf diese Nation. Wenn wir diese Bewegung so vieler tausend Menschen sehen, wenn wir bei den Demonstrationen in ihre Gesichter schauen, Belarus verankert sich auch im Bewusstsein des Westens. Die ganze Welt erfährt jetzt davon, dass es Belarussen gibt. Kulturschaffende haben die Proteste von Anfang an aktiv begleitet. Theaterensembles und Philharmonien streiken, Künstler veranstalten Performances einfach auf der Straße. Auch vor dem Gebäude der Ermittlungsbehörde versammelten sich heute Kulturschaffende, um die Nobelpreisträgerin zu unterstützen. So der Schriftsteller Wladimir Arlov. Er sagte gegenüber Radio Svoboda: In einem demokratischen Land und überhaupt in jedem normalen Land würde die Staatsführung in so einer Krisensituation eine Literatur-Nobelpreisträgerin doch zu sich einladen. Aber unsere Staatsmacht lädt die Nobelpreisträgerin zur Vernehmung vor. Kultur existiert einfach nicht für dieses Regime. Das Einzige, wovor es Angst hat, sind streikende Arbeiter. Der Minsker Kulturwissenschaftler Maxim Zhbankov hatte sich in der Vergangenheit auch immer wieder kritisch zu Svetlana Alexievich geäußert. So warf er ihr vor, zwar die Mentalität der Menschen in der Sowjetunion erforscht zu haben, aber die Gegenwart nicht ausreichend zu verstehen. Heute aber kam auch er ins Zentrum der Hauptstadt Minsk, um seine Solidarität mit der Schriftstellerin zu zeigen. Er sagte: Die Staatsmacht zeigt hier ihre absolute Hilflosigkeit. Sie ist unfähig, die Lage adäquat einzuschätzen. Sie ist unfähig zum Dialog und dazu, mit den Unzufriedenen anders als aggressiv umzugehen. Ein Verhör von Alexievich, das ist eine tragische, eine absurde Performance. Jemand hat gesagt, der Hauptfeind eines Diktatoren ist der Diktator selbst. Das sehen wir jetzt. Doch so lächerlich das Vorgehen der Staatsmacht gegen die 72-jährige Schriftstellerin auch scheint, ihre Berater sehen eine reale Gefahr für sie. Gestern wurden zum ersten Mal zwei Präsidiumsmitglieder des Koordinierungsrats der Opposition verurteilt, zu jeweils 10 Tagen Haft. Unter ihnen ein Vertreter der Streikenden im Minsker Traktorenwerk. Der Ex-Kulturminister Pavel Latuschko, ebenfalls Präsidiumsmitglied, wurde gestern 3,5 Stunden lang verhört. Über den Verlauf machte er keine Angaben. Er habe sich vor den Behörden zum Stillschweigen verpflichtet, erklärte er. Svetlana Alexievich dagegen hielt sich nur 40 Minuten bei den Ermittlern auf. Sie habe keine Angaben gemacht, um sich nicht selbst zu belasten, erklärte sie. Sie hoffe indes weiterhin, dass sich die Demokratie in Belarus durchsetzt. Es wird noch viele politische Rochaden geben. Vielleicht hilft uns ja die Welt, die internationale Gemeinschaft. Bisher spricht Lukaschenko leider nur mit dem russischen Präsidenten Putin. Das Wichtigste sei allerdings, dass die Proteste friedlich blieben, so Alexievich, dass nicht weiteres Blut vergossen werde.
Die Literaturnobelpreisträgerin heute also in Minsk, vorgeladen von der Polizei, aber wir haben es gehört, sehr selbstbewusst und eine Frau, die sich nicht einschüchtern lässt. Florian Kellermann hat diese Szenerie für uns beobachtet. Jetzt kommen wir nach Berlin zum Festival Popkultur, das ja immer natürlich eigentlich mit Menschen vor Ort stattfindet, was gerade sehr schwierig ist. Jedenfalls immer verstanden, auch dieses Festival ist eine Plattform für Popmusik in all ihren Ausprägungen und in ihrer Unterschiedlichkeit, ohne kommerzielle Rücksichten zu nehmen. Ein weitestgehend staatlich finanziertes, vom Land Berlin finanziertes Popkulturfestival. Also schon etwas ganz Besonderes. Und klar, wir wissen es, die Musikszene liegt noch immer am Boden und hat wenig Aussichten, dass sich da in absehbarer Zeit was ändern wird. Aber zumindest jetzt also in Online-Form, einer anderen Plattform, das Festival komplett digital. Begann Musik wie dieser hier von Madani und Lucid, von dem wir nachher noch ein bisschen was hören. Tobi Müller hat das Ganze für uns beobachtet. Schönen guten Abend. Also seit Monaten erleben wir ja Kultur fast komplett digital vor dem Laptop oder dem Smartphone. Haben Sie eigentlich noch Nerven dafür?
Das dachte ich erst auch. Das ist eigentlich nichts für mich. Jetzt schon wieder eine Digitalausgabe, wo wir Streams sehen in leere Hallen hinein. Und das erinnert uns ja auch immer wieder an genau das, was fehlt eigentlich, ne? Wenn wir so eine Konzertsimulation sehen. Und das wird aber ganz anders aufgezogen. Ich habe das auch Katja Lucker, die Direktorin des Festivals, gefragt, was sie zu dieser Entscheidung getroffen hat, dann online zu gehen und wie online zu gehen. Und da hat sie mir Folgendes geantwortet.
Wir wollten nicht auch noch streamen. Also wir wollten nicht auch noch in eine leere Halle streamen, weil ich hatte so ein paar Sachen natürlich, also einiges mir dann auch angeschaut und ich fand das immer so traurig, trostlos, deprimierend, in die leere Elbphilharmonie zu sehen, wo dann Künstler sich abkämpfen. Und ich finde das irgendwie so, fand das schwierig. Und so konnten wir den Künstlerinnen und Künstlern eben selber sagen, was möchtet ihr machen, wie möchtet ihr das umsetzen? Und sie konnten es halt in ihren Ländern tun und uns dann schicken. Und so sind wir irgendwann auf die Idee gekommen, es so zu machen, zu drehen und zu produzieren.
Was wurde da produziert?
Es gibt so drei Hauptstränge eigentlich. Es folgt auch ein bisschen einer Festival-Dramaturgie, diese drei Tage, die sie eigentlich sind. Was Katja Lucke jetzt meinte mit in ihren Ländern produzieren, das sind die sogenannten Digital Works, dass Leute vor Ort irgendwie auch mit anderen Leuten auf anderen Kontinenten zwischen Afrika und Berlin zum Beispiel, Botswana, Südafrika sind da dabei, Dinge online produzieren mit ziemlich viel Geld. Das ist ja nicht nur das Land Berlin, ist auch der Bund dabei, die Initiative Musik, da ist schon ein bisschen Schotter da, um ein bisschen aufwendigere Dinge zu machen, als jetzt nur einen Skype-Call mit Musik zu unterlegen oder sowas. Ja. Es gibt die Sessions vor Ort, die wurden in Berlin aufgenommen. Das sind jeweils so zwei oder drei oder auch mehr Lieder, die dann zwar konzertant aufgeführt werden, aber eben ohne Publikum. Es ist ganz auf die Musik fokussiert. Es gibt eine ganz andere Konzentration darauf und ist auch sehr schön, angenehm geschnitten. Es folgt der Musik und nicht so eine ADHS-Dramaturgie, alle drei Sekunden oder jede Sekunde ein Schnitt oder so. Das ist wirklich Musik für Erwachsene, aber eben auch mit sehr vielen jungen Künstlerinnen. Und es gibt die sogenannten Commissioned Works, zu Deutsch Auftragsarbeiten, zum Beispiel Noga Eres hat mir da sehr gut gefallen, kann man heute Abend auch schon sehen, eine israelische Künstlerin, die eigentlich wie ein Spielfilm anfängt, eine Art Thriller, und dann wird sie da von einem Roboter irgendwie auf einem Tatort eigentlich hin und her geschleudert, und das ist dann so eine Art Choreografie, und dann spielt plötzlich ihr Lied, und das ist nur eine von mehreren Beispielen. Madani und Lucy, die wir eingangs gehört haben, das ist eine klassische Session, die in Berlin aufgenommen wurde, und dann gibt es aber auch noch sowas wie zum Beispiel...
Damit ging es los heute Abend.
Damit ging es los, genau. Jugend Blackrock, eine Rapperin aus Südafrika, der ein wahnsinnig tolles Video macht mit Drohnen. Und dann sitzt sie einfach so ein bisschen im Garten und erzählt, was sie inspiriert hat. Und dann sehen wir diesen Film und denken, wow, sowas exklusiv zu haben vom Festival und nicht ein eingekauftes Video, ist schon toll.
Also ein Videomusikfestival eigentlich, oder? Fast die Rückkehr des Musikfernsehens, oder wie kann man das verstehen?
Wenn es das Musikfernsehen noch geben würde, ja. Das
gibt es
ja schon lange
in nicht. In gehobener Form.
Es geht eben über Fernsehen hinaus. Popmusik hat es ja auch im Fernsehen, das, was wir heute kennen, auch auf Arte oder Dreisat, wahnsinnig schwer eigentlich. Und das sind so Formate, die man gar nicht hat. Das ist echt so ein unique selling point, was die hier gerade aufmachen. Und es bleibt in die Mediathek für sehr lange, auf Jahre.
Das ist genau der entscheidende Punkt. Heute Abend ging es ja los und es wird dann, wie ich verstanden habe, die nächsten drei Tage immer weiter, immer mehr aufgefüllt, bis dann Freitagabend sozusagen alles dann da ist. Worauf können wir uns da jetzt noch freuen?
Ja, eigentlich auch fast alles, finde ich ehrlich gesagt. Es gibt so eine der Höhepunkte für mich, weil es auch Entdeckungen immer wieder sind an diesem Festival, sind Cartel Madras vom Gastland Kanada. Es gibt viele kanadische Produktionen. Das sind zwei Frauen mit südindischen Wurzeln. Das ist so queerer House, Hip-Hop, Goonda-Rap heißt es auch mit südindischen Influences. Das ist wirklich sehr gut. Das ist schon auch hier wieder viel mehr als ein Skype-Gespräch. Das ist ein Hammer-Track, so sexpositiver queerer Rap auf einem Niveau, was man echt weit suchen muss. Ich hatte keine Ahnung von denen. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, ist Jessie Lancer. Das ist eine elektronische Produzentin und auch sehr gute Sängerin, die jetzt plötzlich einfach zu Hause sitzt vor ihren Geräten und sagt, ich spiele euch jetzt mal die zwei Covers, die mir am besten gefallen von anderen Leuten und erzähle euch, wie die gemacht sind. Die macht so eine kleine Musikstunde, erklärt die Akkorde und singt dann dazu. Das wäre vielleicht auch ganz schön, wenn wir da nochmal kurz reinhören könnten, wie Jessie Lancer uns was vorsingt.
The thing that stands out to me the most about the chord progression for Angel of mine is how the gospel chord progression just makes it this super emotive pop song. How you change my world, you'll never know.
Das klingt für mich nicht nur wie eine Notlösung in Corona-Zeiten, sondern tatsächlich Schafft es also offenbar das Festival Popkultur da durch die erzwungene Digitalisierung da was ganz Neues zu schaffen, oder wie?
Das ist richtig und trotzdem hat man nie das Gefühl, die setzen jetzt auf diese Karte und dass sie denken, ja, das machen wir jetzt immer so, obwohl es wirklich hervorragend produziert ist und ganz unterschiedliche Altersgruppen. Das könnte eine Plattform bleiben. Ja, ich würde mir wünschen, dass es auch woanders noch gezeigt wird. Die haben auch DCTP-Version, also Kinoversion, die sie zeigen könnten. Es gab eine kleine Vorschau für die Presse letzte Woche, wo eine Show, eine Abendshow schon mal gezeigt wurde. Ich weiß, dass sie es bei Fernsehstationen versucht haben. Die hatten kein Interesse. Die wollen halt eigenen Content liefern, aber das ist etwas, was man im Moment wirklich nur gerade da sehen kann und trotzdem ganz unterschiedliche Altersgruppen und auch sonst Identitäten anspricht. Das ist schon sehr gut gelungen. Also da ist die Staatskohle, um es mal flapsig zu sagen, schon sehr gut eingesetzt, wenn man was macht, was es sonst einfach nicht gibt.
Also man kann es die nächsten 3 Tage tun, man kann es aber auch noch wochenlang weiter tun. Ne? Ja. Es bleibt eine Art Mediathek mehr oder weniger erhalten.
Absolut.
Wer weiß, vielleicht wird es ja auch nochmal ausgebaut, mehr. Wir werden es sehen, was dann nächstes Jahr auch beim nächsten Popkulturfestival in Berlin dann zu erleben sein wird. Aber jetzt erstmal also die digitale Fassung und Tobi Müller überaus begeistert über diese digitale Version, die erste digitale Version des Festival Popkultur. Und wir haben schon kurz erwähnt, mal Dania und Lucid. Vielleicht hören wir noch mal kurz rein, oder?
Super.
Auch zu erleben beim Festival Popkultur in Berlin im Netz. Dort finden Sie auch Madani und Lucid.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der britische International Booker Literaturpreis geht an die Niederländerin Marieke Lukas-Reinefeld für ihren Roman The Discomfort of Evening. Sie ist mit 29 Jahren die jüngste Autorin, die diese Auszeichnung bisher bekommen hat. Sie teilt sich den Preis mit Michelle Hutchison, die das Werk ins Englische übersetzt hat. In der Begründung der Jury heißt es, Reinefelds Sprache zeigt die Welt neu, enthüllt die Schocks und Gewalt der frühen Jugend durch das Prisma eines niederländischen Milchviehbetriebs. Das Werk zeigt die Fremdheit eines Kindes, das die Fremdheit der Welt betrachtet. In einer ersten Reaktion per Videobotschaft sagte Reinefeld, sie sei so stolz wie eine Kuh mit 7 Eutern. Der Literaturpreis ehrt die besten fremdsprachigen und ins Englische übersetzten Romane, die in Großbritannien veröffentlicht wurden. Er ist mit knapp 56.000 Euro dotiert. Das Preisgeld teilen sich immer Autor und Übersetzer. Das ursprünglich für den 4. September geplante Großkonzert in Düsseldorf soll in den Spätherbst verschoben werden. Das teilte der Veranstalter mit, Peter Hild.
Die Organisatoren des Konzerts sahen sich angesichts steigender Infektionszahlen in NRW nach eigener Aussage zu der Verschiebung veranlasst. Außerdem hätte bei einer Durchführung die Zuschauerkapazität womöglich weiter reduziert werden müssen. Eigentlich hätten der Veranstalter und das Land NRW erst am Montag eine endgültige Entscheidung zu dem Konzert treffen wollen. Die Bedenken der Landesregierung seien laut Veranstalter aber zu groß gewesen.
Die mehr als 7.000 Besucher, die bereits Tickets gekauft hatten, sollen ihr Geld zurückbekommen. Bei dem Konzert mit 13.000 Zuschauern sollten unter anderem Bryan Adams, Sarah Connor und The Boss Hoss auftreten. Ein neuer Termin steht noch nicht fest. Regisseur Roman Polanski ist damit gescheitert, seinen Rauswurf aus der Oscar-Akademie mit juristischen Mitteln rückgängig zu machen. Eine Richterin in Los Angeles urteilte, der Ausschluss aus der Academy of Motion Picture Arts and Sciences im Jahr 2018 wegen Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs sei begründet gewesen. Die Oscar-Akademie hatte den heute 87-Jährigen im Zuge der MeToo-Debatte wegen sexuellen Fehlverhaltens ausgeschlossen. Der polnisch-französische Regisseur hatte sich 1977 in den USA des Missbrauchs einer Minderjährigen schuldig bekannt. Im folgenden Jahr floh er aus den USA, weil er ein neues Verfahren und eine höhere Strafe fürchtete. 82 Jahre nach ihrer Aussortierung während der NS-Zeit kommen 2 Gemälde von Max Liebermann in das Kunstmuseum Moritzburg in Halle an der Saale zurück. Als Dauerleihgaben sollen die Werke »Alte Frau an der Haustür« und »Venezianische Gasse nach links« ab dem 3. September wieder gezeigt werden. Laut Museum hatte der damalige Direktor im Dritten Reich beantragt, die beiden Werke zu entfernen, weil Liebermann Jude war. In der Folge seien sie in einer Leipziger Galerie in Zahlung gegeben worden.
Das Kino in der Krise, vor Corona schon und seit Corona sowieso. Und wer kann es retten? Vielleicht Christopher Nolan, der es immer wieder schaffte, Arthouse mit Blockbuster zusammenzubringen und damit sehr verschiedene Menschen in seine Filme bekommt. Batman Begins war ein großer Erfolg, Inception, Dunkirk letztens und jetzt beginnt oder startet sein neuer Film in den Kinos, Tenet.
Wenn der Zeitfluss umgekehrt wird, heißt das nicht, wenn wir jetzt hier sind, dass es nie passiert ist?
Eine Frage, die gestellt wird in diesem Film, in diesem neuen Film von Christopher Nolan. Tenet, für uns gesehen von Patrick Wilinski. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Das klingt mal wieder nach einem sehr komplexen Spiel mit der Zeit.
Ja, das ist es auf jeden Fall. Und es ist wie immer bei Nolan fast unmöglich, das zusammenzufassen, ohne dass sich das Ganze recht lächerlich anhört. Wir haben es hier zunächst, was das Genre betrifft, mit einem Agenten-Thriller zu tun. À la James Bond. Diese Maske James Bond ist ganz gut, die kann man im Hinterkopf behalten. Es geht um einen CIA-Agenten, der gar keinen Namen hat, gespielt von John Washington, dem Sohn von Denzel Washington. Er vereitelt erst einen Bombenanschlag auf die Kiewer Oper. Und dann wird er gefesselt von ein paar ukrainischen Halunken, niedergeprügelt, und als er aufwacht, bekommt er eine neue Mission. Das heißt, das alles war ein Test. Er muss die Welt vor der Zerstörung retten, denn es gibt Krieg. Aber kein normaler Krieg, wie wir schon gerade gehört haben, sondern ein Krieg mit einer Armee aus der Zukunft. Und um eine Sache zu verstehen in Tenet, muss man begreifen, dass Christopher Nolan auf eine quantentheoretische, auf ein Theorem zurückgreift. Das bedeutet, dass jede Materie eine Art Entropie hat, einen Spin. Und wenn man den umdrehen könnte, würde man alle Objekte, aber auch Personen in der Zeit rückwärts laufen lassen.
Wollen wir die Wissenschaftlerin das nochmal erklären
lassen? Ja, wollen wir, natürlich.
Eine dieser Kugeln ist wie wir. Sie bewegt sich vorwärts durch die Zeit. Die andere hingegen rückwärts. Können Sie sagen, welche davon welche ist?
Ja, das lernt unser CIA-Agent, und er lernt, dass sein großer Gegner ein russischer Oligarch ist, der Kopf hinter dieser ganzen kriegerischen Aktion ist. Wie immer ist es bei Christopher Nolan so, dass wir auf diese Dialoge achten, weil sie uns sehr viel erklären von der Handlung. Und es gibt einen Moment, die Wissenschaftlerin, also den Satz, den die Wissenschaftlerin danach sagt, den fand ich sehr wichtig. Da heißt es: Versuche es nicht zu verstehen, fühle es. Und das ist so ein bisschen die Anleitung für den Zuschauer. Ich muss es gar nicht wirklich verstehen, denn die meisten haben keinen Abschluss in Quantentheorie. Wir müssen es fühlen. Und was wir hier fühlen und was wir vor allem sehen, ist 1A reines Genre-Kino, wo vor allem die visuellen Effekte händisch gemacht sind. Hier sind weniger computeranimierte Effekte als in einer romantischen Komödie eingesetzt. Und man sieht das. Da fällt ein Flugzeug in eine Hangarhalle, und wir sehen, dass das ein richtiges Flugzeug ist, weil Christopher Nolan sich das erlauben kann. Und allein dafür gucke ich...
$200 Millionen.
Und er nutzt das alles bis zum letzten Cent, muss man sagen. Und das ist schön, einfach einen Regisseur zu sehen, der die Handwerkskunst des Kinos auch noch feiert, der nicht alles in den Rechner verlegt. Das zeichnet ihn auch ein wenig aus.
Weil Sie von Fühlen gesprochen haben. Das heißt, dieser Vorwurf, der oft an ihn gemacht wird, an Christopher Nolan, zum Beispiel in den Film Inception, aber auch an andere, dass er da zu kalt, zu technisch, zu konstruiert vorgehen würde, das trifft in diesem Fall gar nicht zu.
Naja, es kommt darauf an, was wir fühlen. Wenn wir eine romantische Liebesgeschichte erwarten mit poetischen Momenten, die gibt es hier nicht. Wenn man einen Christopher Nolan-Film zu sehen, ist wie in ein neues Gebäude zu gehen. Das ist der größte Architekt unter den lebenden Regisseuren. Seine Filme sind aufgebaut. Die sind nie zu lang, weil er braucht immer eine Szene, um eine andere Zeitebene zu erklären. Das ist jemand, der Spaß auch hat, an Architektur zu entwerfen. Und anders als ein Architekt, der nur im Raum baut, baut er auch in Zeit. Und spätestens als hier eine zweite Raumzeit eingezogen wird und keiner mehr was versteht, hat man aber ein Gefühl, dass man plötzlich sagt, ich kann ja auch sagen, Zeit ist lang, hier, ich warte auf Sie, Sie kommen nicht ins Studio, die Zeit streckt sich, dann ist alles wieder schnell vorbei. Und bei Christopher Nolan im Kino zu sitzen, und Tenet ist sein neues Meisterwerk dahingehend, lernen wir neue Zeiterfahrungen kennen. Ich wüsste gar keinen Mainstream-Regisseur, der das überhaupt hinbekommt.
Und wie viele Zeitebenen haben wir da ungefähr diesmal bei Nolan?
Naja,
kann man das so beziffern?
Es gibt mindestens 2 Zeitebenen. Es ist wie so ein Möbiusband aufgebaut, aber wir haben noch eine andere Raumzeitebene, und die läuft quasi achronologisch ab. Aber das versteht man am Ende nicht und müsste den Film nochmal von vorne sehen, um zu verstehen, dass der Anfang das Ende ist und so weiter. Und dennoch macht das total Spaß, das Ganze.
Man muss gar nicht so analytisch rational rangehen. Einfach sich auch gehen lassen und sich ganz dieser Konstruktion auch ergeben.
Genau, also wichtiger im Kino ist ja sowieso nicht das, was erzählt wird, weil es ja immer das Gleiche ist, Liebe, Tod und Teufel, sondern wie es erzählt wird. Und Christopher Nolan versteht das Wie besser als jeder andere zurzeit.
Es ruhen ja große Erwartungen an diesem Film, ne? Also man hört ja auch von ihm selbst, dass er damit das Kino retten will, gerade jetzt in dieser heftigen Krisenzeit, ein sehr teurer Film. Was ist Ihr Eindruck? Könnte dieser Film tatsächlich zum ersten Mal wieder, ich meine, die Kinos sind schon eine Weile offen, aber jetzt der erste große Start, könnte dieser Film wieder wirklich Millionen von Menschen in die Kinos bringen, europaweit, weltweit?
Also den eitlen Größenwahn mal zur Seite geschoben, den er sich sicherlich selber erarbeitet hat, denke ich, es braucht einen Film wie Tenet, dessen Erwartungshaltung ja schon so groß war. Es gibt viele Fans, die ihn sehen möchten, um ein Zugpferd zu sein. Viele, selbst in Deutschland, wissen gar nicht, dass die Kinos offen haben. Wir haben einen großes PR-Problem. Das Kino hat ein riesen PR-Problem, nicht nur in Deutschland. Und ich glaube, Tenet könnte eine Wahrnehmung schärfen, weil alle darüber berichten werden. Seriöse Medien wie wir, aber auch weniger seriöse Medien. Und dann könnte es sowas wie wieder eine kleine Bewegung ins Kino geben. Und das braucht nicht nur diese Kunstform, es brauchen vor allem die Kinobetreiber.
Und auch große, breite Leinwand und guten Sound. Ne?
Unbedingt. Ja, ja, das kann man nicht auf dem Handy gucken oder so. Das geht nicht.
Also bitte ins Kino gehen, in diesen neuen Film von Christopher Nolan, Tenet. Und dann ein Film, der schon in Cannes zu besseren Zeiten, vor Corona-Zeiten, durchaus auch schon viel Wirbel gemacht hat, sagen wir mal so. Quentin Tarantino soll auf die Knie gegangen sein vor diesem Film aus China. Der See der wilden Gänse von Diao Yinan. Also womit hat dieser Regisseur es geschafft, Quentin Tarantino so auf die Knie zu bringen?
Zunächst einmal ist dieser See der wilden Gänse eine Ortschaft im chinesischen Wuhan.
Das ist ausgerechnet.
Ausgerechnet dort. Der Film wurde aber vor der Pandemie gedreht und selbst die wilden Gänse sind nur solche Tretboote auf diesem See. Also es geht nicht mal um eine Geflügelgrippe. Das ist ein astreiner, sehr stilisierter Film noir. Die erste Szene legt schon den ganzen Rhythmus vor. Ein Mann am Bahnhof von Wuhan. Es regnet in Strömen und alles ist erleuchtet durch Neonreklamen. Er geht diesen Bahnhof entlang und hinter dem Schatten einer Säule steht eine rauchende Frau. Also wir sind mitten in den klassischen Film noir Elementen. Femme fatale, rauchende Menschen, eine Flucht. Ein Gangster.
Langgezogene Schatten.
Langgezogene Schatten. Und ein Film, der in Rückblenden erzählt wird. Wir lernen kennen, dass dieser Mann auf der Flucht ist vor der Polizei und vor einer Gangsterbande. Wir lernen, dass die Frau ihm helfen soll, aber in Wirklichkeit hat sie noch einen anderen Plan. Das ist ein Film, der rein über Atmosphären. Und wie bei Christopher Nolan, es ist gar nicht so leicht, den Film zusammenzufassen. Sehr komplex, sehr verworren, muss man sich zweimal ansehen. Aber hier geht es wirklich rein um Atmosphäre. Hier ist Baden in diesen stilisierten, auch Kampfsequenzen. Das hat Tarantino wahrscheinlich gefallen. Wenn mit einem Regenschirm,
also ordentlich brutal vom
mit einem Regenschirm werden da Leute niedergemetzelt. Aber das ist sehr stilisiert. Die Menschen erscheinen immer in anderen Leuchtreklamen, Bildern. Dann gibt es auch eine Verfolgungsjagd im Zoo, wo wir nur die Augen der Tiere und der Verfolgten sehen. Das macht schon sehr Spaß. Das ist als Genrefilm wirklich sehr, sehr atmosphärisch.
Und so stilisiert erfährt man nicht allzu viel über das China von heute oder über Wuhan oder ähnliches?
Ja, durch die Stilisierung gehen natürlich so direkte Effekte des Politischen natürlich flöten. Aber man sieht, dass alle Menschen nur einem Sack voll Geld hinterherlaufen. Das ist sowieso ein Trend im chinesischen Kino, dass man gar nicht mehr den Kapitalismus kritisiert, weil das ja auch schwer ist mit der Zensur. Man sieht, welche Effekte hat denn das Geld auf Menschen? Sie werden gierig, sie ermorden jemanden dafür. Was passiert mit einer Gesellschaft, die plötzlich, obwohl sie keinen Zugang zum kapitalistischen Markt hatte, jetzt ihn umso mehr hat? Also dieser Turbokapitalismus ergibt diese Bilder. Und das macht den Film wiederum natürlich indirekt, aber sehr politisch.
Zwei komplexe und sehr empfehlenswerte Filme und sehr unterschiedliche auch, zumindest von der Herkunft her. Der eine also aus China, Der See der wilden Gänse von Diao Yinan und natürlich der neue Christopher Nolan, Tenet. Zwei Empfehlungen von Patrick Wilinski aus unserer Filmredaktion. Danke.
Bitte.
Und wir gehen vom Kino ins Theater nach München, ins Münchner Volkstheater. Probleme, Probleme, klingt wie ein Stoßseufzer. Könnte auch das Motto der Protagonistin des heutigen Abends am Münchner Volkstheater sein. Sie versucht nämlich, ihr Leben auf ein soziales Minimum zu reduzieren und nur Aktivität vorzutäuschen, was ihr nicht immer gelingt. Schule abgebrochen, Zukunftspläne null, Politik wurscht. Erwartungen ihres Umfelds an sie aber offenbar leider maximal. Diese Erzählung, auf der das basiert, von Ingeborg Bachmann, ist also in einer Theaterfassung heute Abend zu erleben gewesen, in der Regie von Abdullah Kenan Karaca. Anna Landefeld hat diese Premiere für uns besucht. Was ist das für eine Protagonistin eigentlich? Was macht sie aus?
Beatrix will eigentlich nur schlafen. Das ist, glaube ich, so ihre größte Charaktereigenschaft. Und sie ist eigentlich ein Chamäleon und eigentlich eine Entität. Sie ist eine leere Hülle, die sich der Welt und der Gesellschaft um sich herum, Sie hatten es ja schon gesagt, eigentlich vollkommen entzogen hat. Und sie glaubt aber mit diesem Entzug und diesem Abhandenkommen aus der Welt einen emanzipatorischen Akt vollzogen zu haben. Und sie changiert dabei so ein bisschen zwischen exzentrischer Freiheitskämpferin, für die sie sich, glaube ich, hält, und auch einem, ja, ich würde sagen, manipulativen Missstück, weil sie ihre Mitmenschen doch sehr, sehr gut studieren kann und auf sie eingehen kann. Und ja, aber ihr eigentliches Ziel ist es, das Bett nicht zu verlassen.
Nun stellt sich natürlich die Frage, wenn man so eine Erzählung, die ist ja auch schon jetzt nicht ganz aktuell, sondern ist ja aus den 70er Jahren, wenn man diese Erzählung jetzt auf die Bühne bringen will, wie ist das dem Regisseur Abdullah Kenan Karaca gelungen?
Es ist immer so ein Ding, wenn man Prosa auf die Bühne bringen möchte. Und es ist tatsächlich, es lässt sich oft nicht vermeiden, dass man einfach den Text, dass es in ein bloßes Vortragen auf der Bühne hineinkommt. Und auch hier ist es so, dass das Schauspiel streckenweise rein illustrativ ist. Wir haben eine Bühne, die aus sehr viel Plastikfolie besteht und im Text heißt es dann, das Telefon klingelt. Und man faltet diese Folien zusammen, formt sie zu einem Telefon. Und das geht bei einer ganzen Stücklänge von 1,5 Stunden etwa, ist eine Stunde lang sehr, sehr brav und fad. Und dieses ganze Gemisch aus Ironie und Panik und auch diese Abgefucktheit dieser Beatrix, die im Text angelegt ist, die wird leider nur stellenweise im Schauspiel überhaupt sichtbar und auch in der Inszenierung. Also es bleibt relativ, brav, würde ich sagen.
Und ich sehe auf der Besetzungsliste 3 Schauspieler, Schauspielerinnen. Sind das nur noch neue Figuren, die eingeführt worden sind, oder teilt sich die Protagonistin in 3 verschiedene Personen auf?
Diese Dreieraufteilung hat sich mir bis zum Ende tatsächlich auch nicht ganz erschlossen. Wir haben da einmal Jakob Immervoll, Henriette Nagel und Max Pörting. Und Abdul Karatscha teilt diesen Text auf diese 3 Protagonisten auf. Und es gibt noch ein paar Figuren, die in diesem inneren Monolog, der diese Erzählung eigentlich ist, vorkommen. Das ist diese verheiratete Affäre namens Erich, die vorkommt. Und teilweise schlüpfen dann die SchauspielerInnen in diese Rollen. Aber der Text wird auf diese 3 SchauspielerInnen aufgeteilt. Und tatsächlich ist nicht immer ganz klar, warum. Teilweise ist es sehr spielerisch und macht auch Spaß, aber diese Dreieraufteilung ergibt für mich eigentlich keinen großen Sinn, weil wir haben diesen großen Jakob Immervoll und immer wenn er spricht und
dem haben Sie gerne zugeschaut.
Seinen Auftritt hat. Ja, sehr.
Weil Sie von groß gleich sprechen.
er überragt auch tatsächlich alle anderen, auch an Körpergröße. Aber was er tut, er bringt diese nötige hysterische Überdrehtheit und Frivolität, die dieser Text auch hat bei aller, ich sag jetzt mal, Abgefucktheit, bringt er dieses, spielt er, und man kann diese Panik in seinem Gesicht ablesen, diese Angst vor der Umwelt und vor den Mitmenschen. Und er macht das sehr frech. Und das ist großartig, wie er auch den Fetisch von Beatrix, diese Perversion, eben dieses Schlafen, es ist eine Freude, ihm zuzuschauen. Und eben dieses, auch wenn er nicht spricht, an seinem Gesicht lässt sich die Stimmung dieses ganzen Textes, er trägt es ganz gut und spielt, man muss es leider so sagen, seine beiden Kollegen in den Schatten etwas.
Weil Sie von Aufteilung des Textes gesprochen haben, das heißt, der Text ist weitestgehend 1:1 auf der Bühne?
Er steigt tatsächlich mit dem Beginn ein und folgt diesen wirklich den Text von Bachmann. Wir haben keine Fremdtexte, die da eingefügt werden. Es werden eher sogar noch Passagen weggelassen. Und eben, das ist vielleicht etwas schade und das macht es eben, ja, brav. Weil eben genau, es gibt eine Albtraumpassage dieser Beatrix, wo, glaube ich, das Schlimmste passiert, was ihr widerfahren könnte, ihr Bett wird zerstört und sie am Ende ermordet. Und diese Textpassage...
Hören wir vielleicht mal rein, oder? Haben Sie mitgebracht.
In eine Kabine. Und legte sich auf das harte, schmale Bett, im Grund schon voller Misstrauen. Und nach den ersten Handgriffen von dieser Vertretung verfinsterte sie sich. Sie hatte ganz deutlich das Gefühl, es werde schiefgehen. Begründen hätte sie es nicht können, denn beim Reinigen und Massieren konnte freilich nichts passieren.
Was war das für eine Szenerie?
Das war tatsächlich der zweitgrößte Albtraum von Beatrix, den Karatscha auf die Bühne gebracht hat und nicht weggelassen hat. Das ist die Friseursalon-Szene. Der einzige Ort, an dem sich diese Person Beatrix wohlfühlt, ist der Friseursalon, in dem es nur um ihre äußere Hülle geht, um ihre Haare, die das Schönste sind an ihr, neben ihren Füßen. Aber das Problem ist, in diesem Friseursalon hat die Kosmetikerin, die sie sonst immer bedient, hat gewechselt. Und sie wird von einer Frau behandelt und ihr werden die Haare massiert, die grobschlächtige Hände hat. Und hier schafft es Karatscha wirklich, das Vergrößerungsglas auf diese eigentlich Nichtigkeit zu setzen, die aber diese Beatrix vollkommen fertig macht. Und man hat diese expressionistische Musik. Wir haben ein Schattenspiel. Das ganze Spiel, das Licht ist teilweise wirklich sehr toll. Wir haben ein Schattenspiel. Diese Beatrix ist nur noch hinten zu sehen und ein übergroßer Kamm und eine übergroße Pinzette. Es hat was sehr fast, was von einem expressionistischen 20er-Jahre-Film, was da auf die Bühne gebracht wird. Und dann wird es stark.
Also dieses eine Element hat Sie überzeugt, aber den Rest des Abends nicht unbedingt?
Nein, weil es tatsächlich eine Stunde lang illustrativ bleibt und ein bisschen, dann sagt der eine mal was, dann sagt die andere mal was. Und ja, erst gegen Ende hin wirklich auch Fahrt aufnimmt und tatsächlich man spürt, dass Karatscha auch mit dem Text gearbeitet hat.
Anna Landefeld, also mit sehr gemischten Eindrücken von diesem Abend am Münchner Volkstheater. Probleme, Probleme, so hieß dieser Abend nach einer Erzählung von Ingeborg Bachmann in der Regie von Abdullah Kinan Karatscha und die nächste Vorstellung morgen Abend. Vielen Dank für diese Eindrücke.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Es scheint, als lebten wir im Zeitalter der Lüge, lesen wir in der Wochenzeitung Die Zeit. Aber das tun wir immer schon. Aber hier nicht. Hier wird jetzt nicht gelogen. Der bielorussische Präsident Alexander Lukaschenka und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin trauen einander nicht über den Weg, aber sie nutzen die gegenwärtige Krise, um die Pressefreiheit in ihren Ländern weiter einzuschränken, teilt uns die Frankfurter Allgemeine Zeitung wahrheitsgemäß mit. Nach den friedlichen Protesten gegen die mutmaßlich manipulierte Präsidentenwahl wurden in Belarus auch zahlreiche russische Journalisten verhaftet, schreibt Kerstin Holm. Die Journalisten weißrussischer Staatsmedien, die das Lügen nicht mitmachen wollen, sind hingegen rasch durch Kollegen aus dem benachbarten Russland ersetzt worden. Da kann Putin großzügig sein. Schon verraten die klassischen Tricks der Medienmanipulation die Handschrift russischer Experten, hat Kerstin Holm im weißrussischen Fernsehen beobachtet. Jüngst zeigte der Staatssender Belarus 1 Filmbilder eines Auftritts der Oppositionsführerin Maria Kolesnikova, der letzten Angehörigen des Frauentriumvirats, die noch im Land bleiben konnte, vor ihren Anhängern. Doch unterlegt wurden die Bilder durch einen Sprechchor, der »Hau ab, Uchodi« skandierte, was eigentlich an Lukaschenka gerichtet war. Die Fernsehmoderatorin log den Zuschauern vor, Kolesnikova sei von der Menge so empfangen worden. Ach, wenn die Lügner doch endlich abhauen würden. Der Mensch lügt, dass sich die Balken biegen und tut dies von Anbeginn, belehrt uns da aber die Zeit. Gelogen wird schon im Kindesalter, unter Kollegen und Familienmitgliedern, von Politikern oder ganzen Nationen, schreibt Nina Power. Man kann sich selbst belügen, die Wahrheit verdrehen, um Konflikte zu umgehen, um andere zu schützen, um niemanden zu enttäuschen, nicht bestraft zu werden, bestehende Ordnungen nicht zu stören und als Held dazustehen oder schlichtweg, um interessanter zu wirken. Jetzt brauchen wir aber etwas Trost. Die Idee des Westens beruht auf der Verbreitung der Sphäre der Freiheit, sagt in der Neuen Zürcher Zeitung der amerikanische Historiker Michael Kimmich. Und da könnten wir freiheitlichen Westler uns ja mal fragen, wie wir denn genau jetzt Richtung Osten blicken. Belarus, das fremde, ferne Land, ist plötzlich nicht mehr weit weg, heißt es in Christ und Welt, der Beilage der Zeit. In einer medial vernetzten Welt kann man aus dem Sessel in Deutschland Revolutionsbewegungen in Echtzeit verfolgen, schreibt Petra Bahr. Diese Bewegung braucht die Unterstützung des Westens mit seinen Vorstellungen vom Menschen, die auch durch das biblische Bild vom Menschen als Blume geprägt sind. Die evangelische Regionalbischöfin hat eine Liebeserklärung an die politische Pflanze verfasst. Blumen als Antwort auf Terror, wenn in Weißrussland bei Demonstrationen Hunderte oder mehr, die einer Prozession gleich und mit ernsten Gesichtern Blumen in die Höhe halten oder vor der Brust tragen. Frauen vor allem sind es, die so demonstrieren und damit für Petra Bahr ein mehr als deutliches Zeichen setzen. Wenn Menschen für Freiheit und Gerechtigkeit aufstehen, wenn sie einem unberechenbaren Sicherheitsapparat mit Blumen in der Hand begegnen, setzen sie auf ein Versprechen, das im uralten Gleichnis vom Menschen als Blume verborgen ist, auf Anmut und Würde. Und das alles ist gewisslich wahr.
Und das war Fazit die Kultur vom Tage. mit Wladimir Balzer.